Debatten und Streitgespräche zu führen, nicht um Streit zu gewinnen, sondern um einen Fortschritt zu erzielen, das finde ich wichtiger denn je.
Hi, ich bin Salwa Humsi und heute fahre ich mit Sönke Wortmann von Berlin nach München. Sönke Wortmann ist ein international renommierter Filmregisseur und Filmproduzent und seine Filme, die kennt ihr alle. Er hat mit Filmen wie Der bewegte Mann, Das Supervibe und Das Wunder von Bern wirklich Kinogeschichte geschrieben. Sein während der WM 2006 entstandener Kinofilm Deutschland, ein Sommermärchen, war der erfolgreichste deutsche Dokumentarfilm aller Zeiten. Auf unserer Fahrt sprechen wir auch über seine aktuellen Projekte, nämlich den Kinofilm Eingeschlossene Gesellschaft und ein Film, der aus Aufnahmen von Bahnmitarbeitenden entstanden ist. Seit 30 Jahren macht Sönke Wortmann also sehr erfolgreich Filme. Diese Zeit, die lassen wir gemeinsam Revue passieren und schauen natürlich auch in die Zukunft. Wie behält man die Leidenschaft fürs Filmemachen, wenn die großen Meilensteine erreicht und die Traumprojekte bereits umgesetzt sind? Das erzählt mir Sönke Wortmann jetzt auf unserer gemeinsamen Fahrt von Berlin nach München.
Hallo Sönke, ich freue mich sehr.
Hallo Salwa, vielen Dank für die Einladung. Und habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
Hast du richtig ausgesprochen.
Mit W, nicht mit W.
Ja, Wa.
Wa.
Das ist tatsächlich ein Thema. Aber du hast es direkt beim ersten Mal richtig gemacht.
Das freut mich. Aber ich habe das Gleiche mit meinem Namen. Den sprechen oft auch sehr viele falsch aus.
Ja. Was ist die kurioseste Variation, die du gehört hast von deinem Namen?
Naja, eigentlich heißt es Sönke, weil da kein H drin ist. Ja. Ne? Also so wie Köln und Mönch, da ist auch kein H drin. Und je länger das Ö wird, desto einschreitender muss ich dann werden.
Sönke.
Ja, schrecklich.
Habe ich aber tatsächlich auch, also als ich vorher Kolleginnen erzählt habe, ja, am Sonntag fahre ich mit Sönke Wortmann, mit dem Sönke Wortmann.
Das war aber gerade...
War schon zu doll.
War noch okay.
War noch.
Nee, ist wirklich, wenn da drei Ös und drei Hs hintereinander gesprochen werden, dann denke ich, so heiße ich doch gar nicht.
Ja, glaube ich dir. Sag mal, du fährst jetzt nach München, also wir fahren gemeinsam nach München. Was hast du da vor? Am Sonntag?
Am Sonntag fahre ich Zug und ich werde dann bestimmt essen gehen. Und morgen habe ich viele Termine in München, Pressetermine, Interviews für einen neuen Film, der der Mitte April rauskommt.
Der Film Eingeschlossene Gesellschaft, da geht es ja mal wieder um das Thema Lehrer, Lehrerzimmer, auch so ein bisschen die Werte im Schulsystem. Und das war ja bei dir bereits vorher auch schon mal Thema bei Frau Müller muss weg. Das ist so ein wiederkehrendes Thema, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Genauso auch das Fußballthema, natürlich auch eine große persönliche Leidenschaft von dir. Sind das tatsächlich deine Leidenschaften, die du dann in dem Film aufarbeitest? Oder sind das vielleicht auch einfach Themen, die einfach gut funktionieren, weil jeder in Deutschland Bezug dazu hat? Also Fußball ist, glaube ich, was die meisten Leute wahrscheinlich interessiert, genauso wie jeder mal in der Schule war. Was von beiden ist es bei dir?
Also Fußball ist schon eine Weile her. Es ist viel Zufall auch dabei. Ne? Also bei dem Fußballfilm noch am wenigsten. Ich hatte ja zwei gemacht, einen Spielfilm, Das Wunder von Bern, und das ist aber auch schon fast 20 Jahre her, wenn ich richtig rechne. Und danach nochmal einen Dokumentarfilm über die WM 2006 mit der deutschen Mannschaft. Das war natürlich auch Leidenschaft, ne? Weil ich früher als Kind natürlich auch Fußball gespielt habe, wie die meisten. Das Thema Bildung, das andere, was du erwähnt hast, schon eher Zufall. Also Frau Müller muss weg war für mich ein ganz tolles Theaterstück. Das habe ich am Gripstheater in Berlin auch selber inszeniert. Und da wusste ich beim Lesen schon, dass ich nach dem Theaterstück gerne einen Film drüber machen würde. Und jetzt der neue Film Eingeschlossene Gesellschaft, das war eine Idee einer Kölner Produktionsfirma, die heißt Bantry Bay. Und am Anfang dachte ich, wieso fragen die mich überhaupt? Das habe ich doch erst vor ein paar Jahren gemacht, ne? Mit Frau Müller muss weg. Und am nächsten Morgen ist mir dann aber klar geworden, dass es eben nicht so ist. Also Frau Müller behandelte das Thema Bildung und Schule aus Sicht der Eltern.
Schönen guten Tag, liebe Fahrgäste. Herzlich willkommen mit
Ihnen. Guten Tag.
Wenn es dich nicht stört, kannst du weiterreden. Stört dich.
Kann ich weiterreden? Oder?
Du kannst weiterreden, ja.
Und der neue Film eben aus Sicht der Lehrer. Und deswegen habe ich mir gedacht, genau das will ich machen. Und wenn das gut läuft, dann gibt es irgendwann noch als Trilogie sozusagen die Sicht der Schüler auf das ganze Bild zu sehen.
Und wie war das, also zurückblickend, wie war deine Schulzeit für dich?
Meine war immer so mittel, okay. Also ich hatte nie das Gefühl, ich würde jetzt irgendwie in der Gefahr sein, sitzen zu bleiben. Dafür war ich dann doch zu schlau. Andererseits, ein Spitzenschüler war ich auch nie. Also ich war immer so zwischen 2 und 3 in den meisten Fächern. Außer Mathe, Chemie und Physik, da war ich dann immer schon an der Grenze. Aber mehr als eine 5 hatte ich dann auch nicht.
Und das, was du ja auch mit in diesem Film Eingeschlossene Gesellschaft ansprichst, also das Schulsystem und auch, was ja auch immer wieder eine Rolle spielt, wie bewerten wir überhaupt Leistungen, wenn du zurückguckst in deine Schulzeit, das ist jetzt natürlich auch schon lange her, hast du dir damals da irgendwie Gedanken drüber gemacht? Also war das schon was, was dich selbst als Schüler beschäftigt hat?
Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich in dem Alter war nur Fußball für mich wichtig, also so zwischen 12 und 16. Dann kam dann Mädchen dazu, aber die Schule als solches war dazu da, um fertig zu werden und dann mit dem Abitur vielleicht studieren oder auch was anderes zu machen. Und ja, es war nur Mittel zum Zweck. Und man vergisst ja auch 95% der Sachen, die man da gelernt hat, vergisst man ja auch wieder 10 Jahre später. Das weiß ich noch von Frau Müller muss weg, weil das war ich natürlich auch in vielen Diskussionen mit Leuten. Und man kann sich natürlich schon fragen, ob das Bildungssystem so wie es ist, das Beste ist.
Ja, vor allem beide Wege, die du eingeschlagen hast, also für eine Zeit lang den Weg mehr in Richtung Fußball zu gehen, was du ja dann quasi abgebrochen hast, und dann in Richtung Film, was du dann tatsächlich gemacht hast, sind ja beides eher Wege, die einem jetzt von dem Schulsystem, wie es gemacht ist, nicht empfohlen werden. Also jetzt nicht die klassischen Laufbahnen, wo man sagt, da ist man auch im Schulsystem aufgehoben.
Ich habe ja dann irgendwann an der Filmhochschule in München studiert, und dass es die gibt, wusste ich gar nicht. Also damals hat man uns das gar nicht gesagt. Es gab gar nicht so eine Berufsberatung in dem Sinne. Heute im Internet kannst du natürlich alles nachgucken. Ja? Was willst du werden? Regisseur? Und sofort weißt du, wie es gehen könnte. Ich habe das eher zufällig entdeckt und habe gar nicht damit gerechnet, dass man sowas lernen könnte. Und als ich es dann entdeckt habe, da war ich neugierig und dann wollte ich es auch machen.
Und siehst du da jetzt eine Entwicklung, du hast ja selber auch Kinder, siehst du da irgendwie eine Entwicklung, dass sich etwas getan hat im positiven Sinne im Schulsystem? Oder wenn du das jetzt bei denen ein zweites Mal miterlebst, denkst du dir eher so, nee, es ist noch genauso wie damals?
Also ich habe schon das Gefühl, dass, dass die Sorgen, die sich Eltern machen, ja, um ihre Kinder, also um den Schulweg ihrer Kinder, dass die schon sehr übertrieben sind oft. Ne? Also die sind da einfach nicht locker und die denken, nur mit dem Abitur wird es ein erfülltes Leben geben. Ich habe so das Gefühl, dass die Hysterie da zu groß ist und dass man das ein bisschen entspannter angehen könnte. Aber das hab ich auch versucht, und ich denke schon, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Und ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast.
Noch nicht leider.
Dann verrate ich das Ende jetzt auch nicht. Also es gibt nochmal ein sehr überraschendes Ende.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das Abitur unbedingt braucht, um ein glücklicher Mensch zu werden.
Das heißt, dass du das auch versuchst, an deine Kinder mit weiterzutragen quasi? Also wenn die jetzt zu dir kommen würden und sagen würden, nee, Abi, habe ich keinen Bock drauf, dann versuchst du das auch genauso mitzugeben, weil das einem ja vom Schulsystem selbst jetzt, würde ich nicht sagen, so mitgegeben wird.
Ja, also es ist auch nichts dagegen zu sagen, aber wenn sie gute Argumente haben und sagen, ich möchte lieber vorher aufhören und eine Lehre machen, dann haben die mich schon auf ihrer Seite.
Ja.
Wenn die sagen, nee, ich höre jetzt ganz auf und kiff nur noch, dann würde ich das anprangern.
Ja, das glaube ich. Der Film, du hast ja schon gesagt, basiert auf einem Theaterstück. Inwiefern hat das Schreiben des Films beeinflusst? Also es hat ja schon definitiv so ein Kammerspiel-Flair.
Frau Müller muss weg, das basiert auf einem Theaterstück. Der neue Film Eingeschlossene Gesellschaft auf einem Hörspiel von Jan Weiler, der das auch das Drehbuch geschrieben hat. Jan Weiler kennst du wahrscheinlich, der hat berühmte Romane geschrieben wie Maria im Schmeckt's nicht und so. Und das war jedenfalls auch eine ganz tolle Vorlage, um daraus einen Film zu machen. Er kann Dialoge schreiben wie kaum jemand anders. Und mir macht das immer, das Genre Kammerspiel macht mir immer großen Spaß, weil das so sehr konzentriert ist. Es geht fast nur um die Schauspieler und um die Texte, die da sprechen. es ist also so konzentriert und so fokussiert auf eins. Für mich ist das eine ganz tolle Arbeit so.
Wann habt ihr denn den Film gedreht eigentlich?
Den haben wir gedreht im letzten Mai, Juni.
Mhm. Okay, also schon richtig volle Kanne Pandemie war da.
Ja. Wir haben auch immer mit Masken gehabt und jeden Tag Tests und so. Mhm. Und das war für mich auch nicht ganz so leicht da. Also ich musste auch jeden ganzen Tag damit rumlaufen. Die Schauspieler durften es immerhin abnehmen, wenn sie gedreht haben. Also es war nicht so angenehm, aber lieber so als gar nicht drehen.
Ja, und ist dann da dieses Form oder Format, Kammerspiel, sage ich mal, für einen Film auch so eine gute Lösung, wie man in so einer Krise, in der Pandemie vielleicht sagt, ja, so kann man weitermachen und das wäre dann eine Form des Films, die vielleicht auch gerade einfacher ist umzusetzen?
Bei uns war es relativ einfach, weil wir nur 6 Schauspieler hatten und eigentlich keine Komparsen, bis auf ein, zwei Szenen. In Rückblicken, da waren Komparsen da. Das war also sehr überschaubar, weil wenn ich mir vorstelle, davor der Film, der hieß Contra, da hatten wir teilweise 700 Komparsen in Hörsälen und das wäre gar nicht möglich gewesen.
Ja, aber es hat keine Rolle gespielt bei der Entscheidung, den zu machen.
Nee.
Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Malcolm and Marie, das ist ein Netflix-Originalfilm mit einer der Star-Schauspielerinnen aus den USA gerade, Zendaya heißt die, und da haben die nämlich auch ein Kammerspiel, also die haben gesagt, hey, wir haben ja eigentlich eine Serie, Euphoria, die müssen wir gerade pausieren, leider, und wir wollen das Team irgendwie weiter beschäftigen während Corona, was können wir machen? Und da war quasi die Alternativlösung, hey, wir machen Kammerspiel, nur mit 2 Leuten, also es ist quasi nur ein Paar, was sich streitet in einer Wohnung, auch in ihrer Wohnung, sie hat sich selber geschminkt, sie hat, glaube ich, auch selber das Kostüm gemacht, um das Team, was eigentlich, also was sonst hätte kein Geld verdienen können, weiter zu beschäftigen. Da dachte ich nochmal, wie schön ist das eigentlich, dass natürlich so eine Pandemie ist eine Krise und da ist nicht viel Schönes dran, dass einen das dann doch inspirieren kann zu neuen Formaten oder vielleicht auch die Arbeitsabläufe, die man sonst hat, auch vielleicht im klassischen Kinofilm, die man zu durchbrechen. Hattest du solche Momente auch in den letzten 2 Jahren?
Nee, eigentlich gar nicht. Das war bei mir alles planmäßig. Also ich habe jetzt nicht einen großen Film abgesagt, um was Kleines dann zu machen, sondern ich wollte gleich den kleinen Film machen. Insofern hat das auf mich dann keinen Einfluss gehabt. Aber ich finde es natürlich schön, wenn man so flexibel ist und sowas dann machen kann, wenn mir auch dazu was einfällt. Aber du hast schon recht, ohne Pandemie ist schon besser.
Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar zu diesem Fußballthema, dass du quasi abgebrochen hast, weil du gesagt hast, nee, ich bin nicht gut genug. Zu meinen Stärken gehört wohl, die eigenen Grenzen früh zu erkennen und dann einen anderen Weg einzuschlagen.
Das habe ich gesagt, ja?
Das hast du gesagt, ja.
Okay.
Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal so einen Moment hattest? Also gab es noch mal in deinem Leben so einen Moment, wo du dachtest, okay, hier biege ich jetzt vielleicht doch in eine andere Richtung ab oder so?
Nee, das, wie sagt man, die große Abbiegung, die fand so statt, als ich so zwischen so circa 23, 24, 25 war. Ich bin halt mit meinem Beruf sehr glücklich, also deswegen muss ich ja jetzt nicht mehr anders abbiegen. Aber was mich für mich freut, ist, dass ich so verschiedene Dinge tun kann, also in meinem Beruf. Ich mache ja auch Theater und ich mache Werbefilme und im Dokumentarfilm habe ich gemacht, meistens dann doch einen Kinofilm oder auch mal eine Serie habe ich auch gemacht. Also dass ich auch in verschiedenen Genres das machen darf, nicht nur Komödie, das war am Anfang so, aber ich darf auch Drama machen, also diese große Unterschiedlichkeit innerhalb des Berufes, also da biege ich dann nochmal ab, ne? Mal Richtung Drama, mal Richtung Komödie, aber im Großen und Ganzen ist der Weg jetzt eigentlich klar und auch schon länger und ich mache das auch total gerne.
Ich freue mich sehr, dass wir hier heute gemeinsam miteinander Bahn fahren, weil obwohl ich sehr viel Bahn fahre, obwohl ich diesen Podcast auch mache, hast du, glaube ich, 1000-mal mehr Bahnexpertise als ich. Alleine dadurch, dass du vor kurzem den Bahn-Werbefilm gemacht hast.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Ich habe den gesehen, fand den ganz toll und war sehr beeindruckt davon, wie das wohl im Schnitt gewesen sein muss. Weil das Besondere daran war ja, dass die Mitgliederbahn, Mitarbeitende aus allen verschiedenen Bereichen sich selber gefilmt haben.
Ja.
Wie läuft das ab? Also irgendwann war wahrscheinlich diese Idee auf dem Tisch.
Genau.
Geht dann so eine Sammelmail an alle Bahnmitglieder raus und hey, filmt euch mal mit dem Handy oder verteilt so ein Handys oder wie kann man sich das vorstellen?
Im Prinzip ist das genau so. Also es war eine Idee von der Bahn selbst. Die wollten, das nennt sich dann Mitarbeiterbindung, glaube ich, wo auch die Mitarbeiter dann auch zu Recht gewertschätzt werden. Ja, also das ist schon so eine große Familie. Die haben wahnsinnig viele Leute, die für die Bahn arbeiten. Das ist einer der größten Arbeitgeber auch in Deutschland. Und die fühlen sich schon als Bahner. Das sind die stolz drauf. Ne? Mhm. Also nicht nur Schaffner im Zug, sondern auch im Stellwerk, im Güterverkehr. Und die meisten lieben ihren Beruf. Und da hat die Bahn dazu aufgerufen, dass ihren Alltag auch mal zu filmen. Mhm. Und haben mich gefragt, ob ich das dann zu einem Vignettenfilm, der es letztendlich geworden ist, zusammenschneiden kann. Mhm. Und das habe ich dann versucht.
Und es war ja sehr viel Material dann wahrscheinlich, oder?
Ja, es war sehr viel Material. Da haben viele Leute mitgemacht.
Ja.
Und letztendlich kam, glaube ich, 14 Minuten oder so dann raus.
Ja.
Und wo ich glaube, dass es ganz gut geklappt hat. Also dieses Gefühl, was die für die eigene Arbeit haben, auch der Stolz, dass der da auch sichtbar ist.
Mhm. Und hast du das dann alles auch selber gesichtet?
Alles nicht, nee.
Ja.
Ich hatte einen Cutter, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Mhm. Und der hat schon vorausgesucht, aber der hat tatsächlich alles gesehen. Also,
ja. Was ich halt so gedacht habe, ist, dass man also durch diesen Einblick, genau wie du gesagt hast, lernt man die Arbeit nochmal anders wertzuschätzen, bekommt aber auch nochmal einen ganz anderen Einblick, wie viele Leute eigentlich da im Hintergrund arbeiten, um alleine, dass wir hier jetzt gerade sitzen können und diese Lehnen so funktionieren oder hier noch oben diese Kissen dran sind, die kleinen blauen, dass das alles noch so da ist. Als du das dann vorgesichtete Material gesehen hast, was dann immer noch wahrscheinlich mehr ist als das, was ich gesehen habe, ist dir da irgendwas im Kopf geblieben, irgendein Bahnwissen oder irgendeine Situation, die, was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, dass das so passiert oder so?
Nee, das war nicht so, weil ich auch völlig unbefangen da reingegangen bin. Mhm. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, wie könnte es wohl sein, sondern bin einfach neugierig in die einzelnen Branchen da abgetaucht und habe mir das angeguckt.
Mhm. Wenn wir nochmal auf diese Zeit zurückgucken als Teenager, hast du da schon dir Dinge angeschaut oder waren es da noch Fußballspieler? Also hast du da schon Dinge geguckt oder irgendwas, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das hat mich geprägt schon damals?
Ich bin tatsächlich immer sehr oft ins Kino gegangen, ja, und auch in andere Städte dafür gefahren, wenn da Filme liefen, die mich interessiert haben.
Ja, echt, auch schon als Teenager?
Ja.
Okay, also war das da schon ausgeprägt?
Ja, also die Leidenschaft war schon da, das muss man sagen. Interessanterweise für Theater noch nicht. Ich glaube, ich war erst 18, als ich zum ersten Mal in einem Theater war. Das hat mich früher nie interessiert, aber jetzt umso mehr. Aber das ist schon irgendwie lustig, dass ich da so lange gebraucht habe. Aber es ist ja auch so, wenn du in einer bestimmten Stadt dann auch aufwächst, auch so eine Arbeiterstadt, wir hatten gar kein Theater, beziehungsweise ein Tourneetheater und die nächsten großen Theater waren halt doch ein bisschen weit entfernt. In Bochum, Schauspielhaus und da kommt man nicht einfach so drauf.
Mhm. Und was hat dich damals so sehr gekriegt am Filme gucken, dass du in andere Städte gefahren bist, um die Filme anzuschauen? Was hat dich daran so fasziniert?
Naja, also ich mag schon sehr gerne im Kino zu sitzen und einen Film auf einer großen Leinwand zu gucken. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das ist für mich immer noch so die Königsklasse. Und ja, bei aller Liebe für, was weiß ich, Netflix. Und es gibt natürlich ab und zu auch mal eine gute Serie. Mhm. Ich finde es ein bisschen überbewertet insgesamt, die Streamer. Obwohl es natürlich da großartige Sachen gibt, aber ganz oft sitze ich da vor dem Angebot und denke, nee, also ich finde auch nicht mehr das, was mich interessiert, oder nur selten. Und ich finde es auch sehr gleich geworden. Also ich fand, die waren mal sehr, sehr viel innovativer mit dem, was sie gemacht haben. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, da kommen irgendwelche Automatismen auf einen zurück und es wird das Produkt, was ich da sehe, ist immer gleichförmiger.
Aber hat man das nicht im Kino auch? Also ist das nicht, ich hatte eher das Gefühl, dass es sich so ein bisschen angleicht. Also dass anfangs, genau wie du gesagt hast, dass es vielleicht noch ein bisschen schöner kuratiert war. Aber im Kino laufen ja auch Filme, die einem nicht gefallen, aber die halt funktionieren. Und ich glaube, so ist es bei Netflix mittlerweile auch.
Ja, ich habe das Gefühl, Netflix geht eher so Richtung Fernsehen. Das ist nicht mehr so unverwechselbar. Aber Kino ist immer noch was anderes. Das ist eine Entscheidung, da hinzufahren, einen Parkplatz zu suchen oder in die U-Bahn zu gehen. Und wenn du dann drin bist, dann bleibst du meistens auch drin. Während bei Fernsehen und auch bei Streamern, naja, da kann man immerhin auf Stopp drücken. Aber,
nebenbei am Handy sein, rumscrollen, sich ablenken lassen.
Ja, richtig. Ja. Nee, deswegen bin ich immer noch ein großer Kino-Befürworter, Freund, wie man das nennen will.
Und damals, als du mit 18 das erste Mal im Theater warst, kannst du dich noch erinnern, was du geguckt hast?
Das war was Russisches. Ich komme auch gleich drauf, wenn wir noch ein bisschen weiter, aber wir müssen ein bisschen weiterreden.
Ich frage deswegen, weil ich meine ersten Theatererfahrungen irgendwie, die haben mich sehr, sehr geprägt. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz klassisch, ich bin Berlinerin, ich habe Linie 1 geguckt, im Grips auch damals und war komplett hin und weg. Und ich weiß noch, dass ich bin auch so ein Theaterkind, dass mich das so fasziniert hat. Und Theater hat mir immer was gegeben, was mir Kino zum Beispiel nicht so geben konnte. Also dieses Ganze, dass es eben live vorgeführt wird, das hatte für mich immer so eine ganz besondere Magie. Wie war das für dich, das erste Mal mit 18 dir so ein Theaterstück anzugucken?
Es hat mir schon gefallen, es hat mich damals aber nicht so gekriegt wie in Kinofilmen, weil die Mittel vom Theater natürlich begrenzter sind. Ja, mein allererster Kinofilm, den ich je gesehen habe, da muss ich ungefähr 6 gewesen sein, der hieß Godzilla hält die Welt in Atem. Ne, mit irgendwelchen Monstern, die andere Monster treffen und sich gegenseitig verkloppen.
Natürlich
das,
cooler. Erst.
Das kannst du im Theater natürlich nicht so hinkriegen.
Ja, das
stimmt. Also mittlerweile ist mir Theater eigentlich genauso lieb. Ich kann mich gar nicht mehr, also es hat mir gefallen, aber anschließend, und das werde ich nie vergessen, das war eine sehr berühmte Regisseurin. Und anschließend gab es ein Publikumsgespräch im Foyer oben. Und ich bin eigentlich eher ein schüchterner Mensch, also deutlich schüchterner als die meisten. Mittlerweile geht's, aber damals war es wirklich schwierig. Dann habe ich mich tatsächlich getraut, da was zu sagen. Ja, also so, ja. Und dann hat die mich so fertig gemacht, wie ich denn überhaupt die Frage. Also das wäre ja einfach, wäre eine Dummheit ja kaum zu überbieten, sinngemäß. Ja. Eine sehr berühmte deutsche Regisseurin, die ja heute noch arbeitet.
Weißt du noch, was du gefragt hast?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Ja, okay.
Verdrängt.
Oh, das ist natürlich auch gemein. Dann traut man sich einmal und dann direkt sowas. Das will man dann ja wirklich nicht hören.
Ja.
Und dann bist du aber weiter ins Theater gegangen. Und dann?
Ich bin dann, weiter ins Theater gegangen. Mhm. Nicht so oft. Es gab dann aber mal eine Phase, da war mir Theater auch lieber als Kinofilm. Da bin ich öfter ins Theater gegangen als ins Kino und das hat dann wieder nachgelassen, weil irgendwann haben sich die Regisseure zu wichtig genommen, finde ich. Und dann
im Theater, ja?
Ja, und dann also ich will jetzt nicht sagen, also Regietheater, ja, also natürlich muss man da was interpretieren und Dinge anders machen, aber ja, ich habe da noch nicht verstanden, warum die dann immer nackt rumsprangen, ja, also es war einfach so eine Manieriertheit, die ich da gemerkt habe, die hat mich dann auch wieder davon zurücktreten lassen. Und jetzt, suche ich mir die Sachen gut aus und freue mich immer über jedes gute Theaterstück.
Das heißt, du hast dir dann bereits als junger Mann, als Teenager viele Kinofilme angeguckt, irgendwann dann auch Theater für dich entdeckt. Wann kam denn der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist eine Begeisterung, das ist eine Leidenschaft, da gehe ich vielleicht auch in eine Richtung, das könnte vielleicht mein Job werden in Zukunft?
Ja, ich habe ja beim Film als Fahrer angefangen, als Produktionsfahrer. Ausgerechnet noch bei Helmut Dietl und die Serie hieß Monaco Franze. Das war auch gibt's heute noch auf Streamern, habe ich gestern noch zufällig gesehen. Und das war schon, also die Atmosphäre an so einem Filmset und drumherum, das hat mir schon gefallen. Das war anders als so von, das war nicht 0815. Das war mit allen positiven und negativen. Ganz schön laut der Zug heute, ne? Als ob der immer auf der Bremse stehen würde, so halb. Ja, also die Branche hat mir dann schon gefallen. Und dann hab ich zeitgleich eben gemerkt, es gibt eine Schule, wo man das lernen könnte. Und dann bin ich 2 Jahre rumgeschlichen um die Schule in München. Und irgendwann habe ich mich dann getraut zu bewerben. Und dann haben die mich tatsächlich genommen zu meiner eigenen Überraschung. Und das hat mir aber sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Also, dass ich von vielen Bewerbern einer der wenigen war, denen die das zugetraut haben. Und wenn deine Umgebung oder andere Leute dir was zutrauen, dann hast du auch ein ganz anderes Selbstverständnis, als wenn alle nur sagen, nee, das geht sowieso nicht. Und so kam eins zum anderen. Ich konnte dann Kurzfilme machen. Die Kurzfilme waren auf Festivals meistens und auch sehr erfolgreich. Und dann kam der erste lange Film, der war auch erfolgreich. Und dann ging das so seinen Weg.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass du früher sehr schüchtern warst, das mittlerweile ganz gut ablegen konntest. Diese ganze Showbranche, also ob es jetzt eher Medien oder mehr Film ist, am Ende ist es ja irgendwie doch so ein bisschen eine Suppe, ist ja schon sehr extrovertiert und jetzt nicht der klassische Raum für Menschen, die vielleicht eher schüchtern und zurückhaltender sind. Und trotzdem hast du damals als junger Mensch gesagt, da möchte ich, das ist die Richtung, die ich mir vorstellen kann. Warst du da auch ein bisschen so eingeschüchtert von?
Also für Introvertierte, für mich ist da auch Platz und ich bin nicht der Einzige. Also es gibt eher die Stillen und eher die Lauten, die sind dann so laut, dass man denkt, das ist jetzt so. Mhm. Und das Klischee vom Regisseur ist ja, dass der mit so einem Megafon immer rumläuft und irgendwelche Dinge schreit. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht der Fall.
Wie ist das bei dir denn am Set?
Ja, sehr ruhig und ich bin gut vorbereitet und mir macht dann die Arbeit so Spaß. Also wir haben auch immer sehr flache Hierarchien, also ich kann ganz gut, wie sagt man, delegieren. Also die Leute, mit denen ich aber teilweise seit Jahren schon zusammenarbeite, die sind einfach schlau und gut. Und da kann ich auch Dinge weggeben. Und das mache ich auch und deswegen haben wir bisher immer eine gute Arbeitsatmosphäre so gehabt. Das
ist wahrscheinlich jetzt auch schon sehr viel Routine einfach in den Jahren, ne?
Also genau.
Und als du dann auf die Filmhochschule gegangen bist, das finde ich nämlich super interessant, es gibt ja immer irgendeinen aktuellen Generationenkonflikt. Also den aktuellen hast du ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn man jetzt irgendwie sich diese Streamingdienste anguckt. Wie war das damals? Also als so ein Film, also als ein junger Mensch, der irgendwie neu in eine Branche kommt, will man ja erstmal immer alles anders machen. Oder grundsätzlich will man, glaube ich, als junger Mensch immer erstmal alles anders machen. Als
ist ja auch richtig so. So muss es ja auch sein, sonst gibt es ja keinen Fortschritt.
Genau, natürlich. Und wie war das damals? Also was wolltet ihr vielleicht oder du jetzt persönlich anders machen? Und was hat dich damals vielleicht am deutschen Film gestört?
Ja, das ist genau die richtige Frage. Also es gab immer so große Verteidiger von dem, was da ist. Ja, alle wollten so sein wie Fassbinder oder so. Und dann gab es aber auch eine große Gruppe, und dazu habe ich gehört, die das deutsche Kino viel zu kopflastig fanden, viel zu wenig unterhaltend, alles zu intellektuell, mit einem Wort langweilig. Und das wollten wir ändern. Und mit Hilfe der Komödie letztendlich, ne? Also Unterhaltungsfilm zu machen war immer mein Ziel. Und Komödie ist ja sozusagen das Aushängeschild des Unterhaltungsfilms. Und so sind wir dann angefangen. Und dann das hat uns auch sehr großen Erfolg auch gebracht. Ne? Also welche Filme gab es da? Also Allein unter Frauen war mein erster Kinofilm. Dann gab es Katja von Garnier, Detlef Buck. Wir sind auch so eine Generation. Und auf einmal war auch der deutsche Film wieder erfolgreich. Irgendwann war es dann so, da haben die nur noch Komödien gemacht. Das war dann auch wieder langweilig. Aber mittlerweile finde ich das und seit ein paar Jahren schon eigentlich eine schöne Mischung aus allen Genres, die es gibt.
Wenn wir jetzt zum aktuellen Generationenkonflikt kommen, dann haben wir da die großen Streaming-Anbieter. Es gibt ja auch Regisseure, die irgendwie sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist nicht so richtig dein Ding. Also wie siehst du den deutschen Film in Zukunft? Was glaubst du, in welche Richtung wird es gehen?
Ja, die Zukunft des Kinos sehe ich schon. Ich bin ja ein großer Optimist, immer schon. Mein Glas ist ja immer halb voll. Das wird schon. Das wird natürlich wohl nicht so mehr sein wie vor der Pandemie. Vielleicht sind schon zu viele Leute verloren an die Streamer. Aber während der Pandemie haben so ein paar Leute wieder Autokino aktiviert. Mhm. Und das Interesse war so groß, mal wieder einen gemeinsamen Film zu gucken. Das hat mir große Hoffnung gemacht. Und als die Pandemie dann etwas weniger wurde, also es gibt ja nach wie vor erfolgreiche Filme, also das Bedürfnis ist schon da. Und mal gucken, es kommt dann auch auf die Filme an, aber grundsätzlich haben die Leute schon Lust, ins Kino zu gehen, gemeinsam einen Film zu gucken. Mhm. Die große Leinwand zu sehen, das ist einfach ein anderes Filmerlebnis. Mhm. Das wird auch so bleiben.
Hattest du Menschen aus der Branche, die du getroffen hast, zum Beispiel auch damals, als du in der Filmhochschule warst oder wahrscheinlich eher erst ein paar Jahre später, wo es dann richtig losging, die dir mal Ratschläge, Tipps, was auch immer, Lebensweisheiten aus der Filmbranche mitgegeben haben, die bis heute noch in deinem Kopf sind? Weil manchmal hat man das ja so im Leben, dass einem jemand einen Tipp gibt und irgendwie hat man den, also so komische Sachen, die man sich für immer merkt und so im Herzen mit sich trägt. Gab es sowas mal für dich?
Nee, eigentlich nicht. Also zumindest nichts Positives. Ich kann mich nur an einen erinnern, ein bekannter Verleiher damals, der lebt doch nicht mehr, Laurenz Straub hieß der. Du hast eh keine Chance, hat er gesagt. Ich weiß auch nicht, im Nachhinein verstehe ich es gar nicht mehr, aber er hat wirklich argumentiert, dass man, wenn man Filmregisseur werden will, dass man da irgendwie reich sein muss. Er hat mir Beispiele genannt. Ja, irgendwie schon, dass man kann ich das auch nicht mehr ganz so nachvollziehen, aber ja, ich musste halt immer nebenher arbeiten dann auch, ne, wenn ich nicht gedreht habe. Und das ist ja nicht so, dass man damals bei meinem ersten Film habe ich echt total wenig Geld verdient und habe ein Jahr dran gearbeitet. Natürlich habe ich es gerne gemacht, das war die Sache alles wert, aber es ist nicht so, dass man mit Fernsehfilmen, das war ein Fernsehfilm, dass man da irgendwie reich werden könnte. Und so hat er, das habe ich mir irgendwie gemerkt, dass der sagt, du hast eh keine Chance. Und es war eigentlich ein netter Typ, also der meinte das gar nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, aber
ist es ja eigentlich viel reizvoller, für etwas zu arbeiten und das zu erreichen, wenn man quasi von wenig kommt, als wenn man sagt, du hast eh keine Chance, weil ich hatte von Anfang an schon alle Chancen.
Du?
Nee, wenn er das quasi sagt, ich hatte von Anfang an alle Chancen, weil ich bin reich, das ist natürlich, also dann bist du am Ende der härter dafür arbeiten musste. Also, wenn man jetzt wirklich so von diesem klassischen Leistungsblick drauf guckt, hat der mehr erreicht, der es von wenig geschafft hat, als der von Reichtum kommt.
Und das hat vielleicht auch seinen Grund, weil ich hatte schon das Gefühl, dass ich mehr kämpfen musste als andere. Wir hatten auch in meiner Klasse in der Filmhochschule, da gab es auch so ein, zwei, die tatsächlich aus sehr, sehr begüterten Häusern kamen. Und da fehlte dann vielleicht der Kampfgeist auch ein bisschen. Was aber spannend. Nicht heißt, dass reiche Kinder das nicht hinkriegen. Aber in dem Fall hatte ich schon das Gefühl, dass so eine Zufriedenheit schon da ist, die ich damals nicht hatte. Mhm.
Du hast schon sehr, sehr viel erreicht in deinem Leben. Wann war der Moment, wo deine Eltern, die das vielleicht anfangs nicht so richtig verstanden haben, was du da machst, das verstanden haben und auch gesagt haben, richtig gut, da klopfen wir dir auf die Schulter. Das hat ja Sinn gemacht, dass du jedes Wochenende mit einem Zug in eine andere Stadt zum Kinofilm gucken gefahren bist.
Ja, den Moment gab es tatsächlich, ist aber auch schon lange her. Der bewegte Mann hieß das und der war ja wirklich ein Mega-Erfolg und der hat dann komischerweise als Komödie auch einen deutschen Filmpreis gewonnen, 1900, wann waren das, 94, 95 oder so. Und da war auch mein Vater mit im Saal, also in Berlin bei der Verleihung und dann habe ich noch den Regiepreis gewonnen, also da hat er verstanden, so war das gemeint. Mhm.
Und da hat er auf die Schulter geklopft, oder was hat er gesagt?
Das weiß ich nicht mehr.
Weiß er nicht mehr.
Aber man hat ihm dann doch die Erleichterung wahrscheinlich angemerkt, dass aus dem Jungen was werden könnte.
Die letzten Filme, die du gemacht hast, oder deine ganzen letzten Arbeiten, würde ich sagen, also auch das Buch, der Roman, den du geschrieben hast, in dem es viel um Diplomatie ging oder geht, eingeschlossene Gesellschaft, Contra, das sind alles, man merkt, gibt so viele wiederkehrende Themen, also zum Beispiel Debattenkultur, Diplomatie, Diskurs spielt immer wieder eine Rolle. Wie wichtig ist für dich das Medium Film für Diskurs, für gesellschaftlichen Diskurs?
Ja, das ist schon sehr wichtig, weil das auch so ist mittlerweile, dass auch die jüngeren Leute viel mehr über Bilder kommunizieren und Bilder verstehen als über Texte. Deswegen bin ich einerseits der Meinung, man muss das wieder so ein bisschen, man darf das nicht vergessen, deswegen Debatten und Auseinandersetzungen, also verbale Streitgespräche zu führen, nicht um Streit zu gewinnen, sondern um einen Fortschritt zu erzielen, das finde ich wichtiger denn je. Deswegen hänge ich da dran. Also es ist jetzt auch nicht ein Lebensthema von mir, aber ich merke selber, weil ich mich ja dann doch hier und da wieder mit beschäftige, das ist schon ein großes Thema, was ich für wichtig halte.
Ein Beitrag zu einer Debatte kann man ja auch im Hintergrund leisten, also woran ich gerade denken muss, dass das zum Beispiel Nilam Farooq war jetzt in beiden deiner letzten Filme, also in Eingeschlossene Gesellschaft und in Contra. Und im Film Contra spielt sie auch tatsächlich eine Person mit Migrationshintergrund, mit arabischem Namen. Mhm. Und jetzt bei Eingeschlossene Gesellschaft heißt sie, glaube ich, Sarah Schuster.
Stimmt.
Und sie hat auch, also in vielen Interviews hat sie darüber gesprochen, dass sie ihr Leben lang sich gewünscht hat, Rollen zu bekommen, in denen sie Sarah Schuster heißen kann. Siehst du das? Ist dir das auch aus deiner Perspektive als nicht von Rassismus betroffen aufgefallen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das ein Problem ist? Also dass zum Beispiel Menschen, die von Rassismus betroffen sind, häufig keine Rollen bekommen oder wenn, dann immer nur die Klischee-Rollen spielen?
Ja, mir ist es schon aufgefallen. Also ich habe auch versucht, gerade mit dem Beispiel, was du gesagt hast, also die haben wir jetzt mit Absicht nicht Zawa, sondern einen deutschen Namen gegeben, weil das ist auch an der Zeit, dass man das so macht, finde ich. Es ist aber auch eine Entwicklung. Man kann das nicht zu früh anfangen. Das tut mir natürlich leid für SchauspielerInnen, wie du sagst, mit Migrationshintergrund. Das geht nicht von heute auf morgen. Also mittlerweile haben sie es kapiert, in großen Teilen, und deswegen.
Würdest du sagen, dass sie es jetzt kapiert haben?
Nicht alle, aber. Schon. Das ist jetzt auch lange genug Thema. Und Menschen mit Migrationshintergrund sind jetzt auch schon lange ein Thema, natürlich auch zu Recht. Und das muss ich dann erstmal durchsetzen. Und dann müssen Leute die Entscheidung treffen, soll ich, nenne ich jetzt Sarah Schuster und nicht anders. Und da bin ich nicht der Einzige, glaube ich.
Ja, ich würde tatsächlich, also jetzt ist mein Gefühl wahrscheinlich eher, weil ich arbeite nicht im deutschen Film, aber ich würde tatsächlich eher sagen, dass da schon noch viel Luft ist. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass sie es kapiert haben, weil wenn ich mir jetzt so die Filme angucke, die im Kino laufen, oder wenn ich bei mir beim York-Kino irgendwie vorbeilaufe oder so, dann sehe ich schon sehr selten BPOCs, die Rollen spielen, die dann nicht irgendwie der klassische irgendwie Gangster von der Straße ist oder was auch immer. Also zum Beispiel,
da ist doch Luft nach oben, da gebe ich dir natürlich recht, aber das meinte ich mit Entwicklung, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist jetzt, der Groschen ist jetzt mal gefallen, da bin ich ganz sicher. Den Weg kann man auch nicht mehr umdrehen, soll man auch nicht. Und das wird im Laufe der Jahre, wird die Luft nach oben immer weniger.
Mhm. Und wie versuchst du das sonst noch, also quasi auch mit dieser Erkenntnis und diesem Bewusstsein in deiner Arbeit aufzubrechen? Also gibt es da vielleicht gewisse Mechanismen, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, indem man es einfach macht. Also Nilam ist nicht die Einzige in dem Film. Es gibt noch Serkan Kaya, ein Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, was man am Namen auch schon hört. Und der heißt bei uns Florian Beinacker, also hat auch einen komplett deutschen Namen. Mhm. Man muss einfach machen, man muss da, glaube ich, mit einem Beispiel vorangehen, und dann verstehen das auch Leute und machen das dann auch so. Mhm.
Im Film Contra spielt ja auch das Thema Rassismus eine große Rolle. Da gibt es den rassistischen Professor, gespielt von Christoph Maria Herbst, und Nilam Farooq spielt eine arabische Schülerin, Studentin, die er rassistisch beleidigt. Und dann geht es so ein bisschen um die Annäherung zwischen den beiden. Er trainiert sie für einen Debattierwettbewerb. Wie hast du dich denn auf diesen Film vorbereitet? Weil das natürlich, kann ich mir vorstellen, auch also dieses von Rassismus betroffen sein, wie denkst du dich da in die Position von Nilam rein? Hast du da mit BPOCs für gesprochen? Hast du da Bücher gelesen?
Hast du den Film gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, ne. Ja.
Habe ich mir gedacht.
Warum?
Ja, irgendwie hatte ich so aus der Fragestellung heraus, dachte ich, nee, hast du nicht gesehen, was ja nicht schlimm ist. Mhm. Also ist ja keine Pflicht.
Ja.
Aber ich habe es gemerkt, also natürlich wurde sie, also wenn du den Film gesehen hättest, dann ist Christoph Maria Herbst, der den Professor spielt, der ist kein Rassist, der ist Zyniker. Mhm. Und natürlich beleidigt er die. Und wenn da aber jemand Blondes reingekommen wäre, die zu spät ist und er fühlt sich dadurch auf den Schlips getreten.
Aber habe ich gesagt, er ist Rassist? Ich habe gesagt, er beleidigt sie rassistisch. Das ist ein Unterschied. Wer rassistisch beleidigt, ist nicht gleich ein Rassist.
Das finde ich gut, dass du das sagst. Das sehe ich auch so. Aber viele werfen das in einen Topf. Mhm. Aber wo war ich jetzt unterbrochen?
Du meintest, dass er ein Zyniker ist und kein Rassist.
Ja, genau. Und der hätte auch jemand anders beleidigt. Mhm. Und vielleicht sogar rassistisch, wenn das, keine Ahnung, wenn es, vielleicht hätte er einen Blondinenwitz gemacht oder so, mhm. ja, wenn jemand blond gewesen wäre. Mhm. Ja, ich habe mich jetzt nicht so drauf, ich habe jetzt keine Bücher dazu gelesen. Mhm. Also, aber ich lebe in einer Großstadt 2022. Ich weiß ungefähr, glaube ich, weiß ich es, obwohl ich natürlich nie nachvollziehen es erfühlen kann, weil ich mit Alltagsrassismus, das hat mich persönlich nie getroffen. Mhm. Aber man muss ja nur einigermaßen empathisch sein, um zu verstehen, wie das andere Leute wahrscheinlich treffen muss.
Und also ich finde das interessant, dass dir das gerade so wichtig war, dieser Unterschied zwischen rassistisch und Rassist zu unterscheiden.
Ach so.
War das häufig Thema während der Promo des Films?
Nee, war's nicht, aber ich finde einfach, dass du da recht hattest mit deinem Einwand. Man kann jemanden, was hast du, glaube ich, gesagt, auch rassistisches Beleidigung ohne Rassist zu sein. Das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass viele das auch anders sehen, dass sie das in einen Topf schmeißen.
Mhm. Und das stört dich?
Was heißt stören? Also es... wenn man da genau ist, das finde ich schon mal ganz gut. Also wenn man genau hinhört und hinguckt und nicht mit den eigenen Vorurteilen da schon an gewisse Debatten dran geht, das finde ich schon wünschenswert.
Und gab es auch Leute, die dann gerade bei dem, was du ansprichst, bei dem Film gesagt haben, nee, da habe ich jetzt kein Verständnis, dass man einem Professor, der sich rassistisch äußert, dass man dem zuhört und versucht, sich dem anzunähern und dass man versucht, das zu verstehen. Also kannst du verstehen, dass es Leute gibt, ich möchte das gar nicht verstehen?
Was Rassisten angeht? Oder?
Menschen, die sich rassistisch äußern.
Ja, da habe ich natürlich auch große Probleme mit. Ja? Mhm. Die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Kann man die noch zurückholen? Kann man denen noch was beibringen? Mhm. Aber dafür habe ich ja den Vorteil, dass ich so einen Film machen kann. Und wenn du ihn eines Tages noch siehst, dann wirst du sehen, was was Professor Pohl, ein Zyniker mit Tendenz zu rassistischen Äußerungen, was der noch lernen kann von einer jungen Frau mit Migrationshintergrund. Mhm. Und darum geht's ja. Das ist eines der größten Probleme, dass man sich nicht mehr zuhört. Ja. Und gerade in sozialen Medien, es wird beleidigt, es wird gehetzt. Und ich glaube, wenn man in Grundschulen schon anfangen würde mit Debattierklassen, dass man das auch wieder lernen kann. Mhm. Also die jüngere Generation kann das auch wieder lernen.
Wir nähern uns in Richtung München, beziehungsweise ich steige in Erfurt aus. Was hast du denn heute Abend noch in München vor? Wenn du so Termine hast, wie jetzt zum Beispiel morgen vollen Pressetag, ist es dann für dich auch schön, mal rauszukommen und triffst du dann irgendwie andere Leute aus der Branche, die man vielleicht sonst seltener sieht? Oder willst du dann abends einfach deine Ruhe haben und bis zum Morgen habe ich einen vollen Arbeitstag? Ich habe sonst schon genug zu tun.
Nein, ich werd essen gehen. Ich habe ja in München auch studiert. Ich habe dann noch Freunde und Bekannte und bin quasi schon verabredet.
Ich wünsche dir viel Spaß für morgen. Danke dir, Senke.
Danke und dir eine gute Rückfahrt.
Danke dir.
Das war's für heute. Ich hoffe sehr, das Gespräch mit Senke Wortmann hat euch gefallen. Und falls ja, dann könnt ihr diesen Podcast gerne unterstützen, indem ihr ihn euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt, indem ihr dem Podcast hier folgt oder uns bewertet. In 14 Tagen erscheint unsere nächste Folge und Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de/corona.